Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Wie tief kann ein britischer Prinz fallen? Eine Frage, die in Großbritannien längst ein Politikum ist. König Charles hat seinem Bruder nun alle royalen Titel entzogen und Andrew muss sein Zuhause in Windsor verlassen. Seine neue Bleibe soll hier liegen, auf dem Gelände von Schloss Sandringham, wo die Royals gern Weihnachten feiern. Weit weg vom Trubel in London. Und für die Kosten will der König persönlich aufkommen. Aber ob der Fall Andrew damit, wie er hofft, zur reinen Familienangelegenheit wird? Valerie Krall.
Finally, endlich. König Charles hat seinen Bruder verbannt. Ausnahmsweise sind sich mal alle britischen Zeitungen einig. Eine klare Ansage ihres Königs zu Andrew war fällig. Und das, obwohl der jüngere Bruder des Königs bereits vor kurzem angekündigt hatte, seine Titel wie Herzog von York nicht mehr zu nutzen. Jetzt hat Charles sie ihm offiziell entzogen. Selbst seinen Prinzentitel darf Andrew nun nicht mehr führen. Er heißt ab jetzt schlicht Andrew Mountbatten Windsor. Außerdem hat Charles angewiesen, dass Andrew aus der Royal Lodge, dem Anwesen auf Schloss Windsor, ausziehen muss. Eine klare Degradierung. Es gab fast täglich neue Schlagzeilen über Andrew. Die Royals mussten sich von ihm distanzieren. Sie wussten ja nicht, was noch alles ans Licht kommen könnte. Jetzt ist Andrew auf sich allein gestellt. Bis heute bestreitet Andrew die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs der mittlerweile verstorbenen Virginia Giuffre. Rund um die Veröffentlichung ihrer Memoiren kam nun heraus, dass Andrew deutlich länger mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet war, als er zugegeben hatte. Die deutliche Mehrheit der Briten hatte sich dafür ausgesprochen, dass Andrews Titel entzogen werden. Trotzdem gibt es heute auch Kritik, die Maßnahme komme zu spät. König Charles ist nun mal ein Staatsmann. Andrews Skandale beschmutzen den Namen der Royals und schaden ihrem Image weltweit. Das hat zu lange gedauert. Es war doch schon vor Jahren klar, dass Andrew darin verstrickt war. Die Monarchie ist ein Schatten ihrer selbst. So viele Skandale. Sie wirken beschädigt. Dazu kommt, dass die Polizei in Großbritannien untersucht, ob Andrew seine Leibwächter dazu angestiftet hat, belastendes Material über Virginia Giuffre zu suchen. Und in den USA drängt ein Kongressausschuss darauf, dass Andrew offiziell über seine Beziehung zu Epstein aussagt. Das alles sendet ein wichtiges Signal, dass selbst die reichsten und mächtigsten Menschen nicht über dem Gesetz stehen und zur Rechenschaft gezogen werden können. Für König Charles dürfte Andrew also ein Risikofaktor bleiben. Seine Verbannung wird den ansonsten recht beliebten König aber vermutlich zumindest für kurze Zeit entlasten.
Und über diese Entscheidung spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in London, Christoph Prössl. Christoph, wie ist der Schritt von König Charles zu bewerten, seinem Bruder eben alle Titel abzuerkennen?
Die königliche Familie handelt selten, wenn sie nicht unter Druck steht. Und wir haben jetzt gesehen, sie steht gehörig unter Druck. König Charles musste handeln, um die Monarchie zu schützen. Und das hat er getan und seinen Bruder damit natürlich auch schwer belastet. Was auch deutlich geworden ist, ist, dass er hier ein Stück weit den Opfern Recht gibt. Andrew Mountbatten Windsor ist ja nie verurteilt worden. Es gab keine Gerichtsverhandlung. Aber es ist ein Stück weit ein Schuldeingeständnis, was hier durch seinen Bruder jetzt formuliert wird. Andrew selbst hat immer gesagt, er hatte nie Sex mit Virginia Giuffre. Und es hat 2022 eine Zahlung gegeben, um eine Klage abzuwenden. Dieser Schritt von König Charles ist auch deswegen so bemerkenswert, weil in der Kommunikation schon die ganze Wucht deutlich geworden ist. In der Pressemitteilung des Palastes hieß es, dass seine Majestät immer an der Seite der Opfer stünde. Also sehr deutliche Worte in diesem ja fast historischen Moment.
Und ist der Fall Andrew damit für den Palast ausgestanden?
Ich denke, nein. Wir haben ja gesehen, dass es in den USA noch Entwicklungen gibt. Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses beschäftigt sich mit dem Fall Epstein. Es könnten weitere Dokumente vorgelegt werden. Dort könnten dann auch belastende Details drin stehen. Darüber hinaus gab es auch hier im Vereinigten Königreich die Forderungen, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das wollte König Charles mit seiner Ankündigung abwenden. Interessant auch, dass die Londoner Polizei derzeit untersucht, ob die Leibwächter angestiftet worden sind, belastendes Material zusammenzutragen gegen Virginia Giuffre. Das wäre strafbar. Und darüber hinaus gibt es die allgegenwärtige Frage, die immer wieder diskutiert wird, die jetzt mit neuer Wucht kommt, nämlich um die Finanzen des Königshauses. Also wer zahlt da eigentlich für das Königshaus? Es ist deutlich geworden, dass Andrew 20 Jahre lang in dieser royalen Unterkunft gewohnt hat, ohne dafür zahlen zu müssen. Und da fragen sich natürlich jetzt viele Britinnen und Briten, wo kommt das Geld her? Ich möchte mehr Transparenz bei den königlichen Finanzen.
Dankeschön für diese Einordnungen nach London, Christoph Prössel. Dankeschön. Was geht in einem Mann vor, der beschließt, mit seinem Auto gezielt auf Menschen zuzufahren und zu töten? Am 3. März, am eigentlich fröhlichen Rosenmontag, sterben dieses Jahr in Mannheim 2 Menschen bei einer Amokfahrt. 14 weitere werden verletzt. Hinter dem Steuer sitzt, wie sich später herausstellt, offenbar jemand, der psychisch krank ist. Wie viel Schuld trägt er? Das hat seit heute ein Gericht zu klären. Angeklagt ist ein 40-Jähriger wegen zweifachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes. Aus Mannheim Fabian Siegel und Vuk Dajovic.
In den Tagen nach der Amokfahrt haben Notfallseelsorger Ulrich Nellen und sein Team mit fast 1000 Menschen gesprochen. Augenzeugen, Angehörige, aber auch nicht direkt Beteiligte. Die Tat, sie habe Mannheim getroffen wie kaum eine zuvor.
Es geht eigentlich letzten Endes um Ängste. Ängste, die praktisch real wurden, weil Menschen Zeugen waren. Aber auch um Ängste, die einfach so tief in jedem von uns ja auch schlummern.
Auch deshalb blickt ganz Mannheim heute auf den Prozessauftakt. Der 40-jährige Angeklagte lässt von seinem Anwalt verlesen, er habe zum Tatzeitpunkt in einer seelischen Krise gesteckt. Die Verteidigung sieht eine verminderte Schuldfähigkeit.
Es ist ja mittlerweile bekannt, dass der Angeklagte massive psychische Probleme hat und das schon sein Leben lang.
Auch die Staatsanwaltschaft geht von einer psychischen Erkrankung aus und nicht von einem politischen Motiv, obwohl der Angeklagte Kontakte zu Rechtsextremen und Reichsbürgerkreisen gehabt haben soll. Die Amokfahrt am 3. März, sie sorgte für Entsetzen, hat aber auch eine Diskussion um die Berichterstattung der Medien ausgelöst. Kritiker sagen, nach anfänglich großer Aufmerksamkeit sei das Interesse rapide gesunken, als klar gewesen sei, dass der mutmaßliche Täter Deutscher ist. Tatsächlich liefern Vergleiche mit 2 ähnlichen Taten darauf Hinweise. Die Amokfahrt von Magdeburg kurz vor Weihnachten, bei der der mutmaßliche Täter, ein offenbar ebenfalls psychisch kranker Mann aus Saudi-Arabien, 6 Menschen tötete. Und die Amokfahrt eines mutmaßlichen afghanischen Islamisten im Februar in München, bei der 2 Menschen starben. Laut einer Auswertung des Online-Magazins BuzzFeed News erschienen zu Magdeburg in den ersten 4 Tagen nach der Tat in den Leitmedien 1035 Beiträge, zu München 951, zu Mannheim aber nur 489, also gut die Hälfte. Die Tatsache, dass die ersten beiden Taten vor der Bundestagswahl verübt wurden und bereits laufende Integrationsdebatten weiter befeuerten, dürfte ein Grund sein. Medienforscher sehen aber auch einen generellen Trend, dass Medien über Taten von Nichtdeutschen überproportional oft berichteten.
Es gibt in Deutschland eine gut organisierte Betroffenheitsarmada, die zu Trauermärschen aufruft, die Kommentarspalten flutet, aber immer nur dann, wenn ein Ausländer unter Tatverdacht steht. Und das führt auch in den Redaktionen dazu, dass man von vornherein weiß, in so einem Fall wird das Ereignis groß, scheinbar relevant.
In Mannheim hat die Amokfahrt unabhängig von der nationalen Berichterstattung tiefe Narben hinterlassen. Und jede Menge Arbeit für Notfallseelsorger wie Ulrich Nellen.
Morgen vor genau einem Jahr ist in Deutschland das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem ist das unkompliziert möglich, wofür Betroffene vorher langwierige Gutachten brauchten, nämlich den eigenen Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Das geht jetzt mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt. Was für viele nun eine große Erleichterung ist, erleichtert es anderen aber auch, diese neue Möglichkeit zu missbrauchen. Wie also sieht die Bilanz aus nach einem Jahr Selbstbestimmungsgesetz? Ein wichtiger Erfolg oder braucht es Nachschärfungen? Tobias Feist.
Start in ein neues Leben. Leo Titos aus Leichingen bei Ulm hat vor einem Jahr seinen Geschlechtseintrag von weiblich zu männlich geändert. Diesen Schritt hat ihm das neue Selbstbestimmungsgesetz überhaupt erst möglich gemacht. Mit 14 Jahren hatte er sich zum ersten Mal gegenüber seiner Familie offenbart.
Da war jetzt meine Familie noch nicht so weit, deswegen habe ich das noch 3 Jahre aufstauen müssen, was harte 3 Jahre waren. Aber jetzt sind alle so weit und jetzt darf ich sein. Jetzt darf ich mein Leben leben und das ist das schönste Gefühl, das es gibt.
Ihr hingegen wird vorgeworfen, das Selbstbestimmungsgesetz zu missbrauchen. Rechtsextremistin Maler Svenja Liebig. Sie ändert im Januar ihren Geschlechtseintrag von männlich zu weiblich. Zuvor war Liebig wegen Volksverhetzung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die Haft in einem Frauengefängnis tritt sie nicht an, flieht laut eigenen Angaben nach Moskau. Ihr Fall befeuert die Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz. Schon im Gesetzgebungsverfahren hatten Sachverständige gewarnt, dass ein Missbrauch möglich, aber nur schwer nachweisbar sei.
Wenn das Selbstbestimmungsgesetz nur auf die Erklärung des Einzelnen abstellt, dann ist es schwierig zu sagen, die Erklärung stimmt nicht überein mit ihrem tatsächlichen Zugehörigkeitsempfinden. Da kommen wir sozusagen gar nicht so richtig ran.
Fröse spricht sich daher für eine Beratungspflicht aus, um die Stabilität der Entscheidung sicherzustellen. Im alten transsexuellen Gesetz waren dafür psychiatrische Gutachten vorgeschrieben. Viele Betroffene empfanden diese als demütigend. Auf Basis der Gutachten entschieden Gerichte über die Geschlechtsidentität der Menschen. Alina Morat hat die Geschlechtsänderung nach alter Rechtslage hinter sich. Das brachte ihr gerichtlich zugesicherte Rechte, auch mit Blick auf das Hausrecht. Das Selbstbestimmungsgesetz lässt das offen, weshalb Morat ihre Grundrechte verletzt sieht und Verfassungsbeschwerde einlegt.
Wenn ich im Gegensatz zu früher einen Bereich aufsuche, der geschlechtsspezifisch für Frauen gedacht ist, dann darf der Hausrechtsinhaber meine vergangene Körperlichkeit dazu nutzen, als Grund zu nehmen oder auch ohne Grund pauschal mich des Raumes zu verweisen.
Leo Titos hat ein Buch über seine Schwierigkeiten in der Jugend geschrieben. Die Kritik am Selbstbestimmungsgesetz kann er nicht teilen. Wie viele Betroffene sieht er es als Befreiung an.
Ich konnte einfach nicht selbstbestimmt mein Leben leben und das ist jetzt anders. Und meine Jugend war eben fremdbestimmt durch Behörden und darum geht's eben.
Was ihm noch fehlt, sind geschlechtsangleichende Operationen. Diese möchte Leo Titos nun als Mann schnellstmöglich angehen.
Die Bundesregierung will Härte demonstrieren in der Flüchtlingspolitik. Im Rahmen der umstrittenen Stadtbildäußerung hatte der Bundeskanzler betont, dass der Bundesinnenminister dabei sei, in sehr großem Umfang Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Und zwar offenbar auch in das Land, in dem die islamistischen Taliban mit äußerster Gewalt und Willkür herrschen, nach Afghanistan. Und dorthin sollen nicht nur jene abgeschoben werden, die hier Straftaten begangen haben, sondern auch alle abgelehnten Asylbewerber. Also auch Menschen, die sich bereits ein neues Leben hier aufgebaut haben und dringend gebraucht werden, etwa im Handwerk. Paul Jens.
Letzte Woche noch hat Mohammed einen Plan für sein Leben. Maler will er werden, macht seit 2 Monaten eine Ausbildung in der Nähe von Stuttgart. Jetzt steht er vor dem Nichts. Sein Asylantrag aus dem Jahr 2022 abgelehnt. Aus Angst vor Problemen mit den Behörden will er anonym bleiben.
Mir geht es ganz scheiße. Ich habe eine Nachricht bekommen letzte Woche. Eine Abschiebung. Ja. Ich habe nur 4 Wochen Zeit. Ja, zum Deutschland verlassen.
2018 war er aus Afghanistan geflohen, bedroht von den Taliban, so Mohammed, die auch sein Vater ermordet hätten. Jetzt soll der 24-Jährige zurück. zurück in ein Land, in dem die Taliban regieren. Die radikalen Islamisten haben vor 4 Jahren erneut die Macht in Afghanistan übernommen. Seitdem unterdrücken sie Andersgläubige, beschneiden die Rechte von Frauen, schränken den Internetzugang massiv ein und üben Rache an vielen, die mit der vorherigen Regierung zusammengearbeitet haben.
Hast du Angst um dein eigenes Leben?
Eigentlich ja, habe ich Angst vor eigenem Leben, ja.
Doch das Bundesamt für Migration meint, weil sein Vater ermordet worden sei, heiße das nicht, dass Mohammed das gleiche Schicksal drohe. Kein Einzelfall. Seit Anfang des Jahres lehnt die Behörde immer mehr Asylanträge von Afghanen ab. Menschenrechtler warnen, eine Rückkehr sei gefährlich.
Menschen, die aus Deutschland abgeschoben werden nach Afghanistan, sind in Afghanistan bedroht von Folter, von Ausgrenzung. Aber Folter ist eine ganz klare Menschenrechtsverletzung. Und das muss die Bundesregierung wissen. Wenn Menschen nach Afghanistan ausgeliefert werden, liefert man sie in die Hände der Taliban, in die Hände von Folterern.
Inzwischen verhandelt die Bundesregierung mit den Taliban über Abschiebungen, obwohl sie die afghanische Regierung nicht anerkennt. Vor kurzem war eine Delegation des Innenministeriums in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Die Bundesregierung arbeitet intensiv daran, den Ländern in Umsetzung des Koalitionsvertrages weitere Rückführungen nach Afghanistan zu ermöglichen. Weitere Rückführungen werden stattfinden, sobald die Voraussetzungen hierfür geschaffen wurden. Für Mohammed und den Malerbetrieb von Michael Borninger heißt das Unsicherheit.
Gerade wenn jemand willig hier schon arbeitet, wieso kann man dem nicht eine Chance geben, dass er hier bleibt? Wir brauchen solche Leute. Wir haben generell viel zu wenig Fachkräfte. Also anscheinend fehlt gerade 250.000 Arbeitskräfte im Handwerk.
Ohne migrantische Menschen könne er seinen Betrieb gar nicht mehr führen, erzählt der Malermeister. Mohammed würde er liebend gerne fertig ausbilden.
Ja, ich versuche alles so hier bleiben. Ja. Ich würde gerne hier Ausbildung machen und weiterarbeiten und, so, ja. Und eigene Gelder verdienen. Ja. Und meine Familie unterstützen.
Doch bald schon könnten die ersten regelmäßigen Abschiebeflüge nach Afghanistan starten. Mit an Bord vielleicht auch Mohammed.
Mal eben per Handy-App der Freundin das Geld fürs Kino überweisen oder das Geschenk im Kollegenkreis bezahlen. Dabei gibt man dann auch noch seine Daten preis. Die sind für Firmen, die solche Systeme betreiben, besonders wertvoll. Der führende Dienstleister dieser Branche kommt aus den USA. Europa will da aufholen und selbst erfolgreicher Anbieter werden. Und damit blieben die Kundendaten dann in Europa. Vero heißt das Ganze und dafür arbeiten mehrere europäische Banken nun zusammen. Arne Bartram berichtet.
Beim Shoppen digital bezahlen, im Geschäft oder online. Das geht unter anderem mit PayPal. Der amerikanische Bezahldienst ist auch bei vielen Deutschen sehr beliebt.
Man kann sogar Freunden einfach mal kurz 1 Euro oder 5 Euro überweisen oder einfach wie Bargeld eigentlich.
Wenn einer keine Kohle dabei hat und dann nutzen wir das eigentlich. Oder auch wenn Eintrittskarten gekauft werden.
Der digitale Zahlungsverkehr ist bisher überwiegend in amerikanischer Hand. Das soll sich ändern mit Vero, ein Konkurrenzangebot europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Bei dem auch die sensiblen Zahlungsdaten der Nutzer in Europa bleiben sollen. Ähnlich wie bei PayPal können Kunden bei Vero Geld sekundenschnell direkt von Konto zu Konto schicken, zum Beispiel einfach über eine Handynummer oder E-Mail-Adresse. Allerdings müssen sowohl Sender als auch Empfänger aktuell ein Konto bei einer Bank haben, die bei Vero mitmacht. Dabei sind zum Beispiel die Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken oder die Postbank und weitere aus Europa. Doch das ist erst der Anfang. Noch im November soll man mit Vero nach und nach auch in Online-Shops bezahlen können. Und ab Mitte nächsten Jahres dann auch in deutschen Geschäften. Die Händler sollen durch niedrigere Gebühren als bei PayPal, Visa und Co. gelockt werden. So der Plan der Bankeninitiative, die hinter Vero steht.
Wir wollen auf jeden Fall günstiger und interessanter als die Konkurrenz sein. Die amerikanischen Lösungen sind ziemlich teuer für Europa und diese Kosten steigen zunehmend, ohne dass wir regulatorisch dem wirklich einen Riegel vorsetzen können.
3 Millionen Nutzer hat Vero nach eigenen Angaben schon allein in Deutschland. Auf der Straße kennen es einige aber noch nicht.
Was haben Sie auch mitbekommen?
Nicht viel eigentlich. Nicht gar nichts.
Das wurde mir jetzt irgendwie angezeigt bei meiner App, aber ich habe es noch nicht genutzt.
Ja, es ist, denke ich, schwierig, wenn man gegen so einen großen Konzern was anderes aufbauen will.
Bisher konnte in Europa noch keine Firma den US-Anbietern gefährlich werden. Jetzt könnte das anders sein. Denn zum ersten Mal haben sich Akteure aus mehreren europäischen Ländern zusammengeschlossen.
alle wissen, dass das die letzte Chance ist. Deswegen glaube ich, dass wirklich alle gewarnt sind. Man darf sich nicht gegenseitig im Weg stehen, wie in der Vergangenheit häufiger, sondern alle müssen im Idealfall an einem Strang ziehen und durchaus auch investieren.
Bezahlen mit Vero statt PayPal und Co. Für Kunden nur ein Klick in einer anderen App, für Europa vielleicht ein Schritt zu mehr Unabhängigkeit.
Also Vero soll eine erfolgreiche europäische Alternative zu PayPal werden. Aber ist das so einfach? Anja Kohl an der Frankfurter Börse. Anja, wie realistisch ist es denn, dass Vero tatsächlich den Riesen PayPal aus Amerika verdrängt?
Also Vero wird sich mächtig anstrengen müssen. Die Kunden, die Nutzer müssen überzeugt werden, dass da ein Mehrwert ist und ein Nutzen. PayPal ist eine riesige Marktmacht bei Bezahldiensten, eigentlich eine Weltmacht. 430 Millionen Nutzer weltweit. Und Vero kommt derzeit nur auf 43 Millionen, also ein Zehntel dieser Nutzer. In Deutschland sogar nur 1,8 Millionen. Da muss man noch viel Weg gehen, bis man da eine Verbreitung hat. Und PayPal punktet ja vor allem mit Diensten auch nicht nur zum Bezahlen, sondern auch Käuferschutz. Das heißt, bei Bestellungen, wo es Reklamationen gibt, wird die gesamte Summe erstattet, inklusive Versandgebühren. Und ja, die Nutzer merken einfach, dass es gut funktioniert. Es gab Datenschutzlücken, aber insgesamt ist es eine US-Plattform, die doch für eine gewisse Cybersicherheit auch die ganze Zeit gestanden ist. Es wird sich entscheiden für Vero, ob auch die Unternehmen, die Online-Händler nächstes Jahr mit dabei sein werden, da ist es vielleicht dann nicht mehr ganz so umsonst. Und insofern ist die Frage, wie die reagieren werden, ob auch die Vero nutzen werden.
Mhm. Heißt das, Europa hat zu lange gezögert beim Aufbau einer eigenen Bezahlmethode?
Ja, es gab ja immer nur nationale Alleingänge. Giropay zum Beispiel in Deutschland gescheitert, weil eben keine Durchdringung. Jetzt diese europäische Variante, aber im kleinen Maßstab. Bislang sind Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg dabei. Alle anderen sind sehr zögerlich. Denn was heißt das denn, so eine Bezahlplattform? Man muss die in die Bankensysteme integrieren. Das kostet, das sind Investitionen, das muss ich am Ende auszahlen. Die Banken sind eh schon mit einer hohen Regulierung konfrontiert. Und insofern sind gerade die südeuropäischen Banken sehr zögerlich. Europäisch ja, aber es muss noch paneuropäisch werden. Auch da ist Weg zu gehen.
Dankeschön, Anja Kohl, nach Frankfurt.
Sehr gerne.
Und wir kommen zu den Kurznachrichten mit dir, Thorsten.
Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner können im nächsten Jahr mit weiter steigenden Altersbezügen rechnen. Die Bundesregierung geht zum 1. Juli von einer Rentenerhöhung um etwa 3,7% aus. Bei dem Wert handelt es sich um eine Schätzung im Entwurf des jährlichen Rentenversicherungsberichts. Wie stark die Rente im kommenden Jahr tatsächlich steigt, legt die Bundesregierung im Frühjahr fest. Chinas Staatschef Xi warnt vor Störungen der Lieferketten. Um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, müsse Stabilität gewährleistet werden, sagte er beim Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in Südkorea. Nach der Abreise von US-Präsident Trump geht es beim APEC-Gipfel in Gyeongju vor allem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit. China und die USA hatten sich gestern darauf geeinigt, einige Wirtschaftsbeschränkungen zurückzunehmen. Bundesaußenminister Wadefuhl will sich für einen Nachfolgeeinsatz der UN-Beobachtermission UNIFIL vor der libanesischen Küste einsetzen. Die Stabilität in der Region sei eine Voraussetzung für die Sicherheit in Europa, so Wadefuhl in Beirut. Außerdem forderte er eine Entwaffnung der Hisbollah und einen Rückzug der israelischen Armee aus dem Süden des Libanon. In der Karibik ist die Zahl der Todesopfer durch den Hurricane Melissa auf mindestens 50 gestiegen. Wie hier in Kuba sind Dutzende Ortschaften teilweise oder komplett zerstört worden. In Jamaika sind tausende Menschen auf die Hilfslieferungen der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Ersten Schätzungen zufolge hat Melissa Schäden von rund 50 Milliarden Euro verursacht. Heute, vor 508 Jahren, veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen gegen kirchliche Missstände. Er legte so den Grundstein für eine christliche Erneuerungsbewegung und die evangelische Kirche. Deshalb wird heute der Reformationstag gefeiert, in 9 Bundesländern sogar als gesetzlicher Feiertag. Wie hier in der Lutherstadt Wittenberg gibt es Gottesdienste und Andachten, vielerorts auch konfessionsübergreifend.
So, und wir gehen jetzt ins Wasser und bei dem Wetter natürlich drinnen, was trotz der bundesweit rund 3000 Hallenbäder immer schwerer werden dürfte. Denn in 2 von 3 kommunalen Schwimmbädern ist der Investitionsrückstand gravierend. Und gravierend heißt nichts anderes, als dass man dort schon bald auf dem Trockenen sitzt, wenn nichts passiert. Vor allem für den Schwimmunterricht wäre das ein herber Schlag. Mehr als die Hälfte der Schulkinder würden die Grundschule schon jetzt verlassen, ohne sichere Schwimmer zu sein. Das sagt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Im Osten Thüringens droht jetzt ein Hallenaus. Patricia Klime war mittendrin in Schmölln, wo man sich trotz Schulden irgendwie über Wasser halten will.
Schwimmsport macht Spaß!
Dieses Motto wird gelebt im Freizeit- und Sportbad Tatami. Katrin Müller arbeitet seit fast 20 Jahren hier, ehrenamtlich als Schwimmlehrerin. In ihrem Verein Seeteufel lernen Vorschulkinder, ihre Angst vom Wasser zu überwinden. Seit Sommer aber steht das Schwimmbad vor dem Aus. Gestiegene Personal- und Energiekosten haben in die finanzielle Schieflage geführt. Das Minus beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro.
Das Bad ist einfach ein Schmuckstück, es ist ein Goldstück. Das kann man einfach nicht zumachen. Und es ist ja auch so, es kommen nicht nur Schmöllner hierher, sondern es ist ein unwahrscheinlich weiter Umkreis. Also Meuselwitz, Rositz und auch Gera, Merane. Also der Umkreis ist sehr groß, weil die alle sagen, hier ist es schön. Man kann einmal sportlich schwimmen auf der Bahn, man kann in die Sauna gehen.
Schwimm-Katrin, wie die Trainerin im Verein genannt wird, hat über Instagram zum Erhalt des Bades aufgerufen. Hunderte sind ihr gefolgt, signalisieren Unterstützung. So auch Denise Gödicke, Mutter von 2 Kindern. Sie will sich nicht vorstellen, dass das Bad dicht macht.
Wir als Viererfamilie sind oft hier. Mein Mann geht regelmäßig schwimmen. Ich gehe mit Freunden in die Sauna. Der Große macht gerade Schwimmkurs, Babyschwimmen. Also wir sind eigentlich sehr oft hier. Und es gehört einfach zu Schmölln, unser Tatami. Gerade weil es so einen schönen Charme hat. Ne? Also es ist halt jetzt kein großes Spaßbad, sondern einfach ein kleines, gemütliches Schwimmbad.
Das Bad gehört den Schmöllner Stadtwerken, wurde in diesem Jahr mit 400.000 Euro von der Stadt unterstützt. Mehr schafft die 13.000 Einwohnerkommune nicht, sagt Bürgermeister Sven Schrade. Er und etwa 120 andere aus Schmölln und Umgebung wollen vor den Thüringer Landtag ziehen, um Unterstützung vom Freistaat einzufordern. Die Aktion für das Hallenbad, die Katrin Müller initiiert hat, bringt Menschen zusammen.
Seitdem gibt es sehr viel Zuspruch. Nicht nur wir sind gegen was, sondern wir sind für etwas. Und da ist eigentlich, sind die Grenzen der Unterstützung eigentlich noch gar nicht sichtbar. Also wenn das kein Zeichen von Demokratie ist, dann weiß ich es auch nicht.
Ich finde es schön, dass so viele Leute hier sind und vor allen Dingen, dass die Stadt so zusammenhält. Also finde ich richtig gut.
Mit 2 Bussen geht es nach Erfurt. Das Engagement eint, jung wie alt. Darunter auch der 22-jährige jüngste Stadtrat von Schmölln.
Viele Leute stehen für das Bad ein, sind auf das Bad angewiesen. Ich denke da an Schulschwimmen, ich denke da an die Reha-Sportler, ich denke da an den Vereinssport. Und die Leute glauben mir jetzt auch noch dran, dass man das Bad retten kann. Sie demonstrieren dafür, sie nehmen demokratisches Recht wahr. Und ich denke, wenn das dann wirklich nicht fruchten sollte, dann zweifeln viele auch an der Demokratie.
Im Bus weiß man auch, dass so gut wie alle der knapp 6.000 Hallen und Freibäder in Deutschland finanzielle Probleme haben.
Es gibt in Deutschland und in der Öffentlichkeit kein einziges Bad, das gewinnorientiert arbeiten kann. Bäder sind öffentliche Einrichtungen und keine Gewinnobjekte. Ja.
1,5 Stunden später in Erfurt. Mit vor den Landtag gezogen sind Unterstützer aller Thüringer Gemeinden, die ein Schwimmbad haben. Immerhin etwa 244 Bäder gibt es hierzulande. Politiker aller Parteien verlassen die Landtagssitzung, reden mit den Demonstranten. Das Versprechen, ein Nothilfeplan für 2026 soll erarbeitet werden. Aber nicht alle Thüringer Bäder werden überleben, sagt die Sozialministerin. Davon lassen sich die Schmöllner nicht entmutigen.
Man ist ja als Bürgermeister manchmal auch so Berufspessimist. Aber heute habe ich ein gutes Gefühl bekommen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Super.
Wie es auch ausgeht, die Schmöllner haben gekämpft für ihr Tatami.
Dass ein Altar in einer Kirche stören soll, Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Noch unglaublicher ist es, dass der dann auch noch den Titel als Weltkulturerbe dieses Doms in Naumburg gefährden soll. Ja, und um dieses Werk im Inneren des Domes geht es, um den Kranach-Triegel-Altar. Die äußeren Tafeln, knapp 500 Jahre alt, die Mitte moderner. Aber das ist gar nicht der Streitpunkt zwischen Kirche und Denkmalschützern. Die Gutachter für das Weltkulturerbe finden, dass die Sichtachsen auf die 12 kulturhistorisch wertvollen Stifterfiguren durch den Altar beeinträchtigt sind. Jetzt hat die Evangelische Kirche in Naumburg eine erstaunliche Zwischenlösung gefunden und schickt das Werk an den heiligen Ort der Katholiken, nach Rom. Tilman Kleinjung.
Ausgerechnet hier, wo eh schon alles voller Geschichte und Kunstgeschichte ist, ausgerechnet hier wird das Kunstwerk aus Naumburg zwischengeparkt. In den kommenden 2 Jahren werden die Altarbilder des evangelischen Doms in der Nähe des katholischen Petersdoms aufgestellt, das etwas andere Kirchenasyl. Restauratorin Hanna Stahl hat ein wachsames Auge darauf, dass beim Aufbau im Vatikan nichts schief geht.
Ich habe keine Angst, aber man ist besorgt, ist sehr klar.
Der Dom von Naumburg, Weltkulturerbe, doch der Status ist gefährdet, wegen dieses Altars. Die Seitenflügel hat Lukas Kranach vor mehr als 500 Jahren gemalt. Die Mitteltafel fiel in der Reformationszeit dem Bildersturm zum Opfer. Die Mutter Gottes in einer protestantischen Kirche, damals unvorstellbar. 2017 beauftragte der Dom den Leipziger Maler Michael Triegel, das Mittelbild neu zu malen.
Das Reizvolle an dem Auftrag war ja für mich nicht nur die Zusammenarbeit quasi mit Lukas Kranach, sondern eine Arbeit zu schaffen, die sich mit dem konkreten Ort, an dem sie steht, auseinandersetzt.
Das sehen die von der UNESCO bestellten Denkmalschützer anders. Triegel hat zwar die Lücke im Naumburger Altar geschlossen, aber damit auch den Blick auf den dahinterliegenden Raum samt Figuren versperrt. Quasi ultimativ die Forderung, räumt den Altar weg, sonst droht der Entzug des Welterbetitels.
Durch diese Pause von 2 Jahren oder das intensive Ringen in den 2 Jahren, die jetzt kommen, werden wir zu einer hoffentlich sehr guten Lösung kommen.
Jetzt also Rom. Der Campo Santo Teutonico ist ein kleiner Friedhof mitten im Vatikan. Seit dem Mittelalter ist dieser Ort Anlaufstelle für deutschsprachige Pilger. Der Naumburger Altar wird in der kleinen Kirche neben dem Friedhof stehen. Der Aufbau ist fast abgeschlossen.
Sehr schöner Ort, ja. Wunderbar. Und wir hoffen, dass es auf die 2 Jahre begrenzt ist, ja.
Da steht er nun, der Kranach-Triegel-Altar. Die Seitenflügel von Kranach mit Aposteln und Heiligen. Und in der Mitte Maria mit dem Jesuskind, die Michael Triegel im Stil der alten Meister neu gemalt und neu interpretiert hat. Auffällig ein Mann mit grauem Bart und roter Baseballkappe, ein Obdachloser, der Triegel Modellstand in Rom.
Wir kennen eben den Namen Burkhard Schäffler, der dann auch hier gestorben ist. Und Papst Franziskus hat damals dann gehört, er ist gestorben und hat auf dem Petersplatz im Angelus dafür gebetet, für ihn gebetet und hat gebeten, ob wir ihn nicht hier auf dem Campo beerdigen.
Diese Verbindung nach Rom war in Naumburg gar nicht bekannt, reiner Zufall. Aber vielleicht ein Hinweis, dass der Altar genau hier an seinem richtigen Platz ist, zumindest vorübergehend.
Mit dem schaurigsten Lachen der Popgeschichte streifen wir jetzt noch kurz Halloween. Im Hamburger Hauptbahnhof war heute die Stunde von 150 Zombies, die sich zu Michael Jacksons Welthit Thriller bewegten und das Video zum Song nachtanzten. Die Untoten kamen aus einem Jackson-Fanclub und der Musicalschule Ahrensburg bei Hamburg. Schaurige Aussichten zum Startmorgen in den November erwarten uns hoffentlich nicht, aber Schauer könnten trotzdem irgendwo auftauchen, oder Pila?
Ja, da hast du recht. Also schaurig wird es nur dann, wenn man wirklich vor Wasserangst hat. Ansonsten ist es eigentlich erstmal ganz normales Regenwetter, aber es ist deutlich zu warm für Anfang November und das liegt an einem Tief. das das Zentrum nördlich von Schottland hat und dessen Kaltfront überquert uns dann morgen. Aber vorderseitig vor der Kaltfront erreicht uns mit einer südwestlichen Strömung noch mal sehr milde Luft. Wenn die Kaltfront dann kommt, dann beginnt es auch zu regnen. Und am Wochenende erwarten uns eben auch einige Regenmengen. In der Südhälfte regnet es am meisten. 20 bis 30 Liter sind hier drin, so vom Schwarzwald bis zum Bayerischen Wald. Örtlich könnten es auch noch ein bisschen mehr sein. Ansonsten wird es auch vielerorts mal nass. Am wenigsten regnet es in Richtung Osten. Ja, heute Nacht regnet es eigentlich noch gar nicht. Es sind noch viele Wolken unterwegs nach Osten. Dann ist es vielerorts auch mal sternenklar. Stellenweise bildet sich etwas Nebel. Und morgen kommen dann recht früh auch schon die dichten Regenwolken von der Kaltfront reingezogen von Westen. Breiten sich nach Osten aus, am längsten freundlich und sonnig bleibt es dann noch im Südosten Bayerns oder auch ganz im Osten des Landes. Und vor allem hinterher lockern die Wolken dann von Westen her zum Abend hin auch noch etwas auf. Aber halt dazwischen einige dichte Regenwolken. Und heute Nacht gehen die Temperaturen zurück auf 13 Grad am Niederrhein. Deutlich frischer wird es im Südosten Bayerns. Da geht es in einigen Tal- und Muldenlagen bis auf 2 Grad runter. Morgen dann vorderseitig der Front, richtig mild, ungewöhnlich mild für Anfang November. Bis zu 21 Grad im Breisgau sind drin, auch 18 Grad im Osten. Da, wo die Kaltfront dann schon früher ankommt, da werden es meist nur 12 bis 15 Grad. Und auch der Sonntag wird dann vor allem in der Südhälfte eben sehr regnerisch. Es kommt einiges runter, ganz woanders, beziehungsweise halt in der Mitte und im Norden. Da sind einige Schauer mit dabei, aber da zeigt sich zwischendurch auch mal die Sonne. Am Montag, der neue Start in die Woche, der wird dann vor allem im Nordwesten wieder regnerischer. Im Südosten macht sich dann langsam schon ein Hochdruckgebiet bemerkbar. Da gibt es dann anfangs noch ein paar Nebelfelder, aber ansonsten nach Nebelauflösung schon viel Sonnenschein. Ja, und zur Wochenmitte macht sich das Hoch dann nochmal auch in den anderen Regionen bemerkbar und dann wird es auch wieder etwas milder.
Ja, danke schön, Pila, für die schaurig schönen Schauer. Das waren unsere Tagesthemen an Halloween und gleichzeitig dem Reformationstag. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Krimi.
Mit einem aus der Reihe Morden im Norden.
Ja, und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen, und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.